Ostern ist für uns Christen ein wichtiges Fest. Deswegen geben wir uns besonders viel Mühe, was Gottesdienst angeht, was Schmuck angeht. Und deswegen wollen wir ein Stück weitergeben von dem, was wir erlebt haben. Deswegen gibt es heute einen leckeren Brunch, da freue ich mich sehr drauf. Und ich hoffe, dass das auch einer der Gründe ist, weswegen Sie heute hier sind, weil sonst bleiben wir alle auf dem Essen sitzen und das wäre schade. Aber die Frage ist, worum geht es Ostern eigentlich? Wir haben es bei der Umfrage schon gesehen im Fernsehen, dass die Leute zwischen ganz viel Ahnung und gar keine Ahnung haben. Vor ein paar Wochen musste ich nach Hessen, ins Hessens Ländle fahren und ich hatte eine Fortbildung die ganze Woche und war sehr müde und musste dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Bahnhof fahren und hatte da noch eine halbe Stunde Zeit. Das ist so manchmal, wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren muss, und dachte, was machst du in der Zeit? Gehst du ein bisschen da bummeln, und bin in einen Buchladen gefunden. Und was habe ich da gefunden? Ein Buch. Nicht so aufregend erwartet man da, aber der Titel hat mich sehr erstaunt. Da hieß nämlich dieser Titel: Fragen an den Osterhasen. Das ist doch mal ein Titel, oder? Ich meine, als Kind, bin ich mal ehrlich, habe ich an Weihnachtsmann geglaubt. Und ich hatte richtig Angst vom Weihnachtsmann, weil ich wusste, meine Mutter hat immer gesagt, nur die artigen Kinder kriegen was und die unartigen kriegen mit der Rute. Und ich wusste immer, was mich erwartet eigentlich. Es waren nicht die Geschenke eigentlich. Aber Osterhasen, was ist mit Osterhasen? Osterhasen stellt man sich doch vor, der kommt irgendwann in der Nacht und versteckt die Eier. Und Eier verstecken, das war bei uns auch so ein wichtiges Ritual, obwohl meine Eltern keine Christen waren. Und wir haben das ganz oft draußen im Park gemacht. Da war es nicht so schlimm, so das mit dem Eier verstecken, weil meine Eltern hatten dann ganz schnell immer selber vergessen, wo sie die Eier versteckt haben. Und im Park war das nicht so wild, da konnte man von ausgehen, da gab es kleine wilde Tiere und die haben sich gefreut, Hunde und ich weiß nicht was. Aber wenn die Sachen bei uns zu Hause versteckt haben, dann hatte man eigentlich das ganze Jahr über Spaß. Brauchst du nicht traurig zu sein? Weil was war, wenn man irgendwann dann, wenn es dunkel wurde, wieder Licht angemacht hat, floss einem aus der Lampe auf einmal ein bisschen Schokolade entgegen. Oder man saß auf seinem Lieblingssofa vorm Fernseher, es roch auf einmal ganz komisch. Und wenn man näher geguckt hat, war da noch ein Ei versteckt und das war dann doch nicht mehr ganz so gut. Oder ich kann mich erinnern, ich habe als Kind ganz wenig Süßigkeiten bekommen. Ich kann mich erinnern, dann habe ich irgendwo so ein Schokoladenei noch gefunden, mitten im Jahr, dachte, oh, Schokolade. Dann habe ich es ausgepackt und reingebissen und da, wo eigentlich Schokolade drin sein sollte oder irgendwie eine Füllung drin sein sollte, war eigentlich nur noch Staub. Das war irgendwie nicht so. Außerdem habe ich mich immer gefragt, warum versteckt der Osterhase eigentlich die Sachen? Ist doch eigentlich dumm. Ich meine, der hat mehr Arbeit, ich habe mehr Arbeit. Es wäre doch viel sinnvoller, wenn der kommt, mir so ein schönes Tellerchen hinstellt und die Sachen da drauf drapiert und wir alle freuen uns. Also ich glaube, dass der Osterhase uns nicht allzu viel Weisheit geben wird, wenn es also heißt, Fragen an den Osterhasen, dann wird das ein Buch sein, was in den Bestsellerlisten der Lebensberatung bestimmt nicht ganz oben ist. Ich saß dann im Zug und habe so eine Zeitschrift gelesen, da ging es um einen Mann, der heißt Ulrich Parzani. Und dieser Ulrich Parzani hat eine Veranstaltung gemacht, Pro Christ heißt die, wo er an über 1000 Stellen in ganz Europa hingepredigt hat. Das wurde per Satellit verteilt. Alleine in der Halle, wo er gepredigt hat, waren insgesamt 53.000 Leute. Also ein überzeugter Christ. Und auf der anderen Seite war ein Mann, der hieß Professor Schnädelbach. Also alleine an der Name dachte ich, dieses Interview muss ich lesen. Und Professor Schnädelbach war ein Professor der Philosophie an der Humboldt-Universität, zuletzt, ist jetzt im Ruhestand schon, wohlverdient. Und die beiden haben diskutiert zum Thema, was ist Ostern? Und da dachte ich, das muss spannend sein. Einer, der nicht an Gott glaubt, sagte er gleich, und einer, der an Gott glaubt, diskutieren darüber, was Ostern ist. Und der Schnädelbach war der Erste, der reden durfte und ging gleich in die Vollen. Ihr Christen habt aber gemacht. Und der Theologe hat gesagt, und der Philosoph hat gesagt, und die kannte ich alle gar nicht vom Namen, das sagte mir gar nichts. Und dieser Ulrich Parzani saß da und hat gar nicht so zurückgeschossen. Ich dachte, wenn mich einer so angreift, dann würde ich zurückschießen. Ulrich Parzani saß da und sagte, wissen Sie was, ich habe erlebt. Und der Schnädelbach hat einen nachgesetzt und hat gesagt, ich bin der Sohn eines Pastors. Und ich habe 14 Jahre in einer Gemeinde Orgel gespielt und musste jeden Sonntag eine Predigt hören. Und alleine das hat mich dazu geführt, dass ich nicht mehr an Gott glaube. Und es war für ihn die größte Befreiung, dass er seinen Glauben abgelegt hat. Und der Ulrich Patani sagte, wissen Sie was, ich habe mein Leben auch gelebt. Für mich war es die größte Befreiung, Gott kennenzulernen. Und ich dachte, gegensätzlicher kann es gar nicht sein. Und dieser Schnädelbach hat immer so, sag mal, intellektuell versucht zu diskutieren. Und dieser Ulrich Patani hat immer von seinen Erfahrungen erzählt, so ganz anders. Und dann ließ sich dieser Schnädelbach irgendwann hinreißen und sagte, wissen Sie, eigentlich bin ich ja fast neidisch, dass ich nicht so von meinem Glauben erzählen kann wie Sie. Und dann sagte dieser Moderator, sagen Sie mal, Herr Schnädelbach, was müsste eigentlich passieren, dass Sie Christ werden? Und dieser Schnädelbach sagte, es müssten sich, und dann hat er das so komisch philosophisch formuliert, es müssten sich religiöse Dinge, religiöse Erfahrungen in seinem Leben einstellen, die sich bisher nicht eingestellt haben. Was er meinte, was ich verstanden habe, war genau das, was der Parzani immer gesagt hat. Er sagt, ich habe Gott erlebt in meinem Leben und deswegen glaube ich. Und der Schnädelbach sagt, wenn ich Gott erleben würde, dann würde ich glauben, verstehe ich auch. Also mit Philosophien und sowas scheinen wir also auch nicht weiterzukommen. Was ist denn nun aber Ostern? Hat mir auch nicht weitergebracht. Ich will euch und ich will Ihnen eine Geschichte erzählen. Die Geschichte von Paul. Nicht von dem Paul, der heute hier ist, sondern von einem anderen Paul. Nämlich, was? Oh, ich habe gerade, daran sieht man, dass ich ein schlechtes Namensgeber habe. Du bist gar nicht Paul, du bist Johannes. Ich habe ja auch so in die Runde geguckt. Also sollte ein Paul hier sein, ich meine nicht dich. Paul war 15 Jahre alt. Paul ging mit 15 Jahren zur Schule und Paul wollte gerne Mitglied einer Gang in der Schule werden. Weil diese Gangleute, das waren die angesagtesten der ganzen Schule. Und diese Gangleute waren nicht nur die angesagtesten der ganzen Schule, sondern die waren die angesagtesten im ganzen Ort. Und Paul sagte, wenn ich dazugehöre, dann bin ich wer. Und Paul ist immer wieder hingegangen zu dem Gangboss und hat gesagt, darf ich bei euch mitmachen? Und der Gangboss hat gesagt, nee, ist nicht. Darfst nicht mitmachen. Charlie hieß der Gangboss. Du bist nicht cool genug. Ja, wie wird man cool? Also ist Paul immer wieder hingegangen und hat gesagt, ey, ich will cool sein, was muss ich machen? Ich will bei euch mitmachen. Da sagt Charlie irgendwann völlig ernervt, hör mal zu, weißt du was? Schönes Wetter heute draußen, besorg uns ein Auto. Deine Eltern haben noch 2 Karren vor der Tür, besorg uns ein Auto und wir machen eine Spritztour und dann bist du cool, dann darfst du bei uns mitmachen. Nein, und ganz dumm war Paul ja auch nicht, denk drüber nach und sag, es ist eigentlich nicht so die richtig gute Idee, weil ich bin 15. Wenn ich zu einer Autovermietung gehe und sage, Leute, vermietet mir mein Auto, geht nicht. Außerdem habe ich keinen Führerschein, wie soll das funktionieren? Aber er wollte bei der Gang mitmachen. Und es war so ein Wunsch, der wurde immer größer. Und irgendwann hat er die Chance genutzt, seine Eltern waren mit dem kleinen Auto, mit dem Golf gerade in der Oper. Und Paul war alleine zu Hause und sieht, auf dem Tischchen im Flur liegt der Schlüssel vom Daimler. Und denkt sich, das ist doch die Chance. Ich zock den Schlüssel, wir machen eine Spritztour, ich stelle den Wagen abends wieder hin und die merken gar nichts. Ist doch toll, die sind lange noch weg. Ich meine, aus der Oper kommt man ja später abends nach Hause. Also geht Paul, nimmt den Schlüssel, geht in die Garage, Schlüssel ins Loch, startet den Motor, der Motor kommt auch, erste Gang rein, Kupplung treten hat er schon gelernt, hat er bei Papa gesehen, Gas geben, wups, nix da, aus die Maus. Weil Autofahren ist nicht so einfach. Vielleicht der erste Hinweis, dass die Idee doch nicht so gut ist. Egal. Motor wieder an. Paul, aha, mehr Gas. Kupplung langsamer kommen lassen. Maike kann davon ein Lied singen. Die hat Führerschein vor nicht allzu vielen Jahren gemacht. Die musste das auch üben. Und wir einen Führerschein haben, wir wissen das aus. Nicht einfach. Der Wagen bewegt sich. Und Paul denkt, oh, ich bin der King. Und wenn die mich jetzt sehen, wenn wir eine Spritztour machen, gehöre ich zur Gang dazu. Und Paul fährt auf die Straße, kommt an die erste Kreuzung, Ampel rot. Oh, welch Ärger. Jetzt hat er das nächste Problem, nämlich hält er an, kriegt den Wagen nicht mehr in Gang. Fährt er weiter, ist nicht ungefährlich, bei rot über die Ampel zu fahren. Und er denkt sich, oh, ich bin schlau, ich gucke rechts und ich gucke links. Und wenn keiner kommt, fahre ich rüber. Dann geht mir der Wagen wenigstens nicht wieder aus. Und er guckt rechts und er guckt links, steht da Herr Lehmann. Herr Lehmann ist der Kontaktbereichsbeamte. Blicke treffen sich. Paul denkt sich, oh oh, Herr Lehmann wird mich verpetzen. Definitiv. Naja, sagt er, nur ist ja sowieso alles egal, gibt Gas. Passiert auch auf der Kreuzung nichts. Er fährt durch den Ort durch, funktioniert alles halbwegs und dann sieht er das Ortsschild. Fährt raus und dahinter beginnt die Landstraße. Und er denkt sich, jetzt bin ich frei. Man kurbelt das Fenster runter und so wie man, der Ellbogen ist es. Ellbogen raus, Hand ans Lenkrad, Musik laut an und er düst über die Landstraße. Und er denkt sich, oh, geht noch ein bisschen schneller? 70, 80, 90, der Wind weht rein und er fühlt die Freiheit und denkt, jetzt bin ich frei. Er ist bei 100 und es ist wie so ein Rausch und dann merkt er auf einmal in der nächsten Kurve, wie das Heck seines Autos ausbricht und auf einmal wird alles schwarz. Was Paul nicht merkt, ist, dass er aus der Kurve fliegt, dass sich sein Auto um den nächsten Baum wickelt und dann aufs nächste Feld geschleudert wird und sich mehrfach überschlägt. Was Paul auch nicht merkt, ist, dass just in diesem Moment seine Eltern im Golf ihm entgegenkommen, weil sie was vergessen hatten. Und die sehen ihr eigenes Auto da auf einmal von der Straße fliegen und der Vater geistesgegenwärtig weiß, es muss was passiert sein, tritt auf die Bremse. Die Frau, Pauls Mutter, ruft sofort den Notruf, Pauls Vater raus aus dem Auto, auf das Feld drauf und sieht seinen Sohn in diesem Auto. Völlig zertrümmert das Auto und wie mit übernatürlichen Kräften reißt er die Tür auf und kriegt seinen Sohn aus diesem Auto raus. Der Junge blutüberströmt nach diesem Unfall, aber er lebt. Und in dem Moment kommt auch schon die Feuerwehr an und sie packen Paul sofort in den Krankenwagen. Der Vater darf mitfahren ins Krankenhaus mit dem Notarztwagen. Und sie kommen im Krankenhaus an und die ganze Zeit hält Pauls Vater die Hand dieses wirklich dreckigen und blutverschmierten Junge und sagt, fahren Sie schneller, das ist doch mein Junge, den habe ich doch lieb. Und sagt zu seinem Sohn, Paul, halte durch, ich liebe dich doch. Und sie kommen an im Krankenhaus und man bringt Paul sofort in den Untersuchungsraum und merken, er hat schwere innere Verletzungen, er muss sofort operiert werden. Und sie bringen Paul in den OP und machen ihn auf und sehen, beide Nieren sind gequetscht. Die müssen beide rausgenommen werden. Und der Vater geistesgegenwärtig rennt zu dem Arzt und sagt, untersuchen Sie mich, wenn meine Niere passt, dann geben Sie ihm eine Niere von mir, operieren Sie mich sofort. Und sie gucken und wie durch einen Zufall passt die Niere von ihm und dann liegen sie beide nebeneinander, einen Operationsraum neben dem anderen. Und Paul wird aufgemacht und der Vater wird aufgemacht und Pauls Blutungen werden gestoppt. Und das Letzte, was Pauls Vater sagt, bevor er einschläft, ist, tun Sie alles, damit mein Sohn überlebt. Und die Operation gelingt. Sie nehmen Pauls Vater eine Niere raus und geben sie Paul. Und Paul wacht irgendwann auf, weiß überhaupt nicht, wo er ist, kann sich an nichts erinnern, will sich bewegen und der ganze Körper schmerzt. Und als er wieder klar gucken kann, guckt er rechts und guckt er links und guckt er oben und guckt er unten. Und dann kommen seine Erinnerungen. Das Auto. Die Gang. Der Unfall. Und sein Blick geht zur Seite und sieht neben sich seinen Vater im Krankenbett liegen. Denkt sich, wie kommt der hierher? Und vor allen Dingen, was macht der, wenn der aufwacht? Der wird mir den Kopf abreißen. Und er versucht zu flüchten und geht nicht. Die Schmerzen, solche Schmerzen hatte er noch nie. Er kann sich nicht bewegen. Außerdem kommen überall Schläuche und Drähte aus ihm raus. Das geht nicht. Und Paul hat richtig Angst. Und auf einmal macht der Vater die Augen auf. Und Paul fängt an zu stottern und sagt, Papa, die Gang, das Auto. Und sein Vater sagt, ich weiß, Paul, ich weiß, du lebst, das ist das Wichtigste, ich hab dich lieb. Und als sie beide wieder halbwegs klar sind, sagt der Vater, weißt du was, Paul, ich bringe alles in Ordnung für dich. Und er erzählt ihm von seiner Niere. Und er erzählt ihm, das Auto ist völlig unwichtig, das kann man bezahlen, das ist nur ein bisschen Blech und den Baum kann man bezahlen, ist auch nicht wichtig. Und sie kommen vor Gericht und Pauls Vater sagt zu dem Richter, wissen Sie, was ist mein Fehler? Geben Sie mir die Schuld, ich hätte den Schlüssel ja nicht liegen lassen müssen. Und der Richter lässt sich drauf ein und sieht, Paul war eigentlich bisher ein vernünftiger Junge und kriegt nur eine saftige Geldstrafe und der Vater zahlt diese Geldstrafe und er bringt alles in Ordnung. Aus Liebe. Er tut was, was Paul hätte alleine nicht tun können. Paul ist selber dran schuld, was passiert ist, aber der Vater bringt es in Ordnung. Paul hätte sich nicht eine neue Niere häkeln können, aber der Vater hat ihm seine Niere gegeben. Paul hätte diese Kosten vom Auto und vom Baum und die Strafen nie bezahlen können, aber der Vater zahlt die für ihn, weil er ihn lieb hat. Und ihr Lieben, das ist Ostern. Warum? Weil es nicht darum geht, dass Paul einen Unfall gebaut hat. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Kinder hat, wenn ein Kind mal Mist baut, das ist nicht, das passiert. Sondern worum es geht, ist, dass Paul sozusagen seinen Verstand ausgesetzt hat. Er hat seine Bedürfnisse über alles andere gestellt. Er wollte in die Gang gehen. Und da war ihm alles, was er mal gelernt hatte, völlig unwichtig. Dass man mit 15 noch nicht Auto fährt, dass man seinen Vater nicht beklaut, dass man das Vertrauen nicht missbraucht. Alles weg aus Rebellion, weil er der King sein wollte. Und genau das ist das Problem, was wir Menschen auch haben. Dass wir sagen, wir wollen Gott in unserem Leben nicht haben. Wir kommen doch alleine ganz gut klar. Wir brauchen Gott nicht. Und da geht es nicht darum, dass man mal bei Rot über die Ampel läuft. Ich glaube, es ist Gott völlig Banane. Aber dass wir ohne Gott leben wollen und deswegen bei Rot über die Ampel laufen, wobei das wirklich die unwichtigste Sache ist. Aber weil wir Menschen alleine herrschen wollen, Dinge tun, das findet Gott ganz furchtbar. Dass ein paar Banker dran schuld sein sollen, dass wir in der Weltwirtschaftskrise sind, nur weil sie den Hals nicht voll bekommen haben, weil sie selber wie Gott sein wollten, das ist das Problem. Dass nicht, dass wir lügen, ist das Problem, sondern weil wir lügen, weil wir nicht nach Gottes Willen fragen. Dass Menschen andere Menschen umbringen, weil sie selber die Macht haben wollen und nicht danach fragen, was Gott sagt. Und weil wir Menschen uns von Gott abgewandt haben, weil wir sagen, wir wollen mit Gott nichts zu tun haben, sind wir in der gleichen Situation wie dieser Paul nach dem Unfall. Wir merken das nicht. Uns geht's doch gut soweit. Okay, manche haben Geldsorgen, das ist traurig, das ist nicht schön. Aber uns geht es nicht so wie Paul, dass wir auf der Messerschneide sind, ob wir sterben oder ob wir leben. Bei den meisten zumindest nicht. Von Gott her gesehen ist es aber so, weil wir in Trennung zu ihm leben, weil wir Gott nicht kennen. Und was hat Gott getan? Er hat seinen Sohn auf diese Erde geschickt, dass dieser Sohn die Strafe dafür auf sich nimmt. Und Menschen, die das annehmen, die sagen, ich habe es verstanden, ich habe Fehler, ich habe ohne Gott gelebt und ich will dieses Geschenk von Jesus nehmen, ich möchte gerne, dass das wahr wird für mich, weil Gott gesagt hat, wenn du das annimmst, dass Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist, so ein Berg in Israel, wenn du das annimmst in deinem Leben, dann sollst du leben. Gott gibt mehr als eine Niere für uns. Und Gott hat gesagt, wenn du das annimmst in deinem Leben, dann passieren Dinge. Du wirst mich kennenlernen können. Und ich werde in deinem Leben wirken können. Und ich werde Dinge verändern können. Bei Paul war es so, dass Paul keine Chance hatte. Da ging es um Leben und Sterben. Wir haben eine Chance. Wir können uns dafür entscheiden, das auszuprobieren oder nicht. Denken Sie an die rote Ampel. Die rote Ampel war da. Paul ist drüber gefahren. Das war seine Entscheidung. Durch das Kreuz, woran Jesus vor 2000 Jahren gestorben ist, ist die Brücke zu Gott da. Und wir müssen uns entscheiden, ob wir rübergehen oder nicht, ob wir mal gucken. Vielleicht sind Sie jemand oder bist du jemand, der es schon mal ausprobiert hat, dann ist auch deine Entscheidung, ob du drüben bleibst oder ob du zurückgehst und sagst, nö, will ich nichts von wissen. Es ist deine Entscheidung, ob du mit Gott leben möchtest oder nicht. Ich möchte zum Abschluss noch von Lars Bauer erzählen, 28 Jahre, aus Sachsen. Und im Erzgebirge ist es ja so, dass viele Leute das ausprobieren, dass sie sagen, gibt's Jesus, will ich mit leben. Aber dieser Lars Bauer ist jemand, der gesagt hat, will ich nicht, brauche ich nicht. Und Lars Bauer ist atheistisch, sagt man so schön, aufgewachsen, hatte nie was mit Gott zu tun. Und er sagt, er war so ein Lebemann. Sein Sinn im Leben war, dass er Party gemacht hat, dass er sich Mädels geangelt hat, dass er versucht hat, das Beste aus seinem Leben zu machen. Aber er sagt, irgendwie hat er gemerkt, da fehlt was in seinem Leben. Irgendwie, wenn er eine Ausbildung macht, und das soll alles sein, er arbeitet dann bis zur Rente oder wie auch immer, kriegt er ein bisschen Rente und dann beißt er ins Gras und stirbt. Wenn das der Sinn im Leben ist, dann kann er auch gleich ins Gras beißen. Was braucht er das dann? Was Leben ja nicht nur Freude ist, sondern viel Schmerz. Und irgendwann kommt er zum Nachdenken. Er nimmt Drogen, er säuft und sagt, entweder ich erlebe was in meinem Leben, was besser ist, oder ich brauche mein Leben nicht mehr. Und irgendwann gibt ihm bei irgendeiner Veranstaltung jemand mal eine Bibel. Und ich meine, er sagt sich 2000 Jahre alt, was soll ich mit einer Bibel? Aber er fängt an, da reinzugucken und er sieht, in dieser Bibel ist von diesem Jesus die Rede. Und dieser Jesus hat versprochen, er will uns Leben geben im Überfluss. Hat er nicht. Er hat manchmal Drogen im Überfluss, aber Leben im Überfluss hat er nicht. Kennt er nicht. Und dass in dieser Bibel steht, dass er ein Leben kriegen kann, was ihn so ausfüllt, dass es kaum aushält. Und er sagt, okay, ich versuche mein Leben zu ändern und er versucht sein Leben in den Griff zu kriegen, versucht von den Drogen wegzukommen, funktioniert nicht. Und er lernt auf einmal ein Mädel kennen und sagt, oh, die ist es, ich lebe für dieses Mädel. Und er sagt, Mädel, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht, kreuze an. Und sie sagt, nö. Und er sagt, warum nicht? Ich meine, ich bin doch ein netter Kerl, sehe gut aus. Warum willst du nichts von mir? Und sie sagt, du bist kein Christ. Ich will nicht mit einem Nicht-Christen eine Beziehung eingehen. Und viele wären wahrscheinlich verprellt gewesen, hätten gesagt, oh, dann will ich halt nichts mit ihr zu tun. Aber er liebt dieses Mädchen und sagt, was ist das, dass die nicht will? Und er geht zu einer Veranstaltung, die pro Christ heißt, habe ich vorhin von erzählt. Und er hört, dass dieser Gott auf die Erde gekommen ist. Er hört davon, dass Jesus ihn lieb hat. Und zwar so, wie er ist, bedingungslos. Er braucht sich nicht erst zu ändern. Gott liebt ihn. Und er sagt an diesem Abend, ich will das in meinem Leben haben. Ich will geliebt sein. Ich will, dass wenn es diesen Gott gibt und dieser Jesus eine Brücke ist, ich will das in meinem Leben haben. Und er macht das, was man Bekehren nennt. Er lädt Jesus in sein Leben ein. Und dann geht er auf einmal irgendwo in den Gottesdienst, ein Kollege nimmt ihn mit, er fängt nämlich an beim christlichen Verein junger Menschen als Tischler zu arbeiten und das sind viele christliche Kollegen und die findet er ganz cool, weil die ihn so akzeptieren, wie er ist. Und der eine sagt, komm doch mal mit in meine Gemeinde. Und dann sagt er, es ist ein Zitat, als ich das erste Mal in der Gemeinde war, spürte ich regelrecht die Nähe Gottes. Merkt ihr? Das ist das, was Pazani am Anfang gesagt hat. Nicht Philosophie, sondern er spürt, dass Gott da ist. Und auf einmal passieren Dinge in seinem Leben. Auf einmal kommt er von den Drogen weg. Von einem Tag zum anderen. Auf einmal kann er aufhören zu rauchen. Von einem Tag zum anderen war sein Wunsch. Ich sage nicht, dass jeder Christ aufhören muss zu rauchen, aber er wollte das. Auf einmal kommt er vom Saufen weg. Von einem Tag zum anderen. Und er fängt an, sein Leben in Ordnung zu bringen. Eine gute Nachricht. Die bessere Nachricht ist noch, dass ein Mädel ihn begleitet dabei. Nämlich dieses Mädel. Die hat nämlich schon lange für ihn gebetet. Die noch bessere Nachricht ist, dass sie demnächst heiraten wollen. Weil dieses Mädel ist seine Freundin geworden. Und er sagt, ich wollte ein neues Leben anfangen. Und Gott hat mir meine Frau gleich mit dazugegeben. Gott gibt einfach noch mehr, als wir erbitten. Und ich wünsche euch und ich wünsche Ihnen, dass dieses Jahr Ostern nicht nur ein schöner Tag hier wird, sondern dass Sie das erleben, dass Jesus auf diese Welt kam, weil er Sie lieb hat, weil er mich lieb hat, weil er uns lieb hat. Weil Jesus uns Versöhnung mit Gott schenken möchte. Weil wir das erleben können. Diese Brücke ist da. Wir können sie gehen oder wir können sie sein lassen. Wir können auf unserer Seite bleiben. Amen. Wir wollen zum Abschluss noch ein Lied singen. Da gibt es auch wieder Bewegungen. Die Tine kann die bestimmt. Für die Kinder, nachdem ich gerade gesehen habe vorhin, dass die Jugendlichen, die Jüngsten von ihr, dass die zu faul waren aufzustehen, müssen wir sie mal animieren, dass sie mitmachen. Das Lied heißt, Herr, dein Name sei erhöht. Und da gibt's, du freust dich immer über die Lieder, das finde ich toll. Und da gibt es ganz tolle Bewegungen, auch wer Lust hat, dazu mitzumachen, die sind ganz einfach. Die Tine wird es hier vorne vormachen, können sie gerne mitmachen.